Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Ich erinnere mich gut noch an das Jahr 2024 auf der Zukunft Handwerk, als ich glaube, 3 Nachrichten bekam. Katrin, du bist auch da. Ich möchte dich gerne treffen. Und wir haben uns direkt auf einen Kaffee oder, ich weiß nicht, einen Red Bull oder irgendwas getroffen. Silke Habermann ist da. Und ich freue mich total, dass sie heute bei mir im Podcast sitzt und wir uns auch bald schon wieder in echt sehen. Hallo Silke.
Hallo Katrin. Vielen Dank für deine Ansprache vor ein paar Wochen und die Einladung zum Podcast.
Ja, ich freue mich, dass du da bist und wir heute über ein sehr cooles Thema sprechen, was ich so auch noch nicht hatte. Aber für dich jetzt erstmal zu Beginn meines Podcasts die Frage, die alle bekommen. 3 Dinge, die wir über dich wissen sollten.
Ich bin Handwerkerin, ich bin Tischlerin, habe ein paar Jahre als Gesellin gearbeitet, weil ich eigentlich die Meisterschule anfangen wollte und dann hat sich das mit meinem Studium Holztechnik ergeben in der Zeit, wo ich vorher noch nicht von wusste. Deswegen habe ich Holztechnik studiert und habe die Meisterschule sausen lassen. Ich bin Mama, 2 Kinder. Aktuell sind sie 12 und 9. Und was sagt man denn noch so? Ich lebe in einer Partnerschaft, bin nicht verheiratet und ich berate Handwerksbetriebe und kleine mittelständische Unternehmen, wie sie ihr Recruiting optimieren können und ihre Produktionsprozesse, also was in großen Firmen geht, bezüglich Lean-Management kann man auch im Kleinen gut umsetzen.
Okay, und wie sieht es so aus? Nach fest kommt ab, den Spruch kennst du bestimmt und du hast bestimmt eine Geschichte dazu.
Ja, ich kenne sie natürlich. Ich komme ja aus der Arbeiterfamilie, da war das schon weit vor der Lehre, war da immer schon Begriff, ne, so, nicht so feste. Und sehr reicht das Gegenteil und für die Betriebe würde ich das jetzt mal übersetzen in der angespannten Lage, dass wir den Fachkräftemangel haben. Nicht so verspannt, nicht so verkrampft, die auf die Leutesuche gehen, die Mitarbeitersuche gehen, sonst geht's nach hinten los. Weil das machen ganz viele, die machen alle Energie, geben alle Energie in die Mitarbeitersuche und merken gar nicht, wie verkrampft das dann ist. Und da einfach mal locker lassen, chillen. So mit den richtigen Ansätzen Zeit nehmen und dann richtig umsetzen, kundenorientiert arbeiten, mitarbeiterorientiert arbeiten. Und dann klappt das schon mit der Mitarbeitersuche oder mit dem Mitarbeiterfinden.
Jetzt bist du schon mitten im Thema. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie so die Kandidatenreise bestenfalls aussieht. Würdest du den Begriff einmal gerade so erklären, wie du ihn verstehst?
Also ich verstehe das so, dass die Betriebe sich Gedanken oder noch mehr Gedanken machen müssen, wie sie Kandidaten vernünftig abholen können.
Okay. Wir übertragen das jetzt auf das Handwerk, wo wir häufig kleine Betriebe haben ohne HR-Abteilung, also eine Personalabteilung, eine Recruiting-Abteilung, die sich darum kümmert. Jetzt haben wir mal den Durchschnittsbetrieb von 5 Mitarbeitenden und Chefin sind voll mit drin, produktiv wie organisatorisch. Wie bauen wir das jetzt auf, diese Kandidatenreise?
Ich hocke mich dann erstmal hin mit meinen Obermonteuren oder mit meinen verantwortlichen Mitarbeitern. Vielleicht habe ich einen eingestellten Meister, vielleicht mache ich selber. Was möchte ich eigentlich? Wen möchte ich eigentlich einstellen? Was soll dieser Mensch für Werte haben? Welche Werte habe ich als Betrieb überhaupt? Wie kann ich das nach außen stellen? Möchte ich eine normale Stellenanzeige über StepStone schalten oder gehe ich vielleicht doch mal einen anderen Weg? Also ich habe letztens mit einem Koch gesprochen, der hat gesagt, ich möchte keine, Konservenköche. Ich möchte, dass der auch à la carte kann und ich möchte, dass der auch so ein bisschen Feeling für die Gerichte hat und nicht, so Konserven kann jeder. So, ja, dann schreib's doch in die Stellenausschreibung. Schreib's doch rein, genau so, weil Konservenköche wissen, dass sie ein Konservenkoch sind und die anderen, die einen höheren Anspruch haben, die wissen auch, dass sie das genau sind, was du suchst. Also ein bisschen mal ein bisschen abseits von der Norm, ein bisschen gucken, wie kriege ich meine Kandidaten und dass ein Konservenkoch oder ein kein Konservenkoch oder ein Nicht-Konservenkoch sich dadurch auch angesprochen fühlen kann.
Bleiben wir genau in diesem Punkt, dass sich ein Konservenkoch dann nicht angesprochen fühlt, sondern vielleicht einer, der à la carte kann. Was braucht denn so eine Person für eine Kandidatenreise, die ja sehr früh schon anfängt, bis hin, wo endet sie bei dir? Ich würde immer sagen, so nach dem Gefühl der Zugehörigkeit, das kann irgendwann in der Probezeit sein, das kann aber auch schon vorher stattfinden. Was würdest du sagen, was braucht so eine Person, diese Kandidatenreise auch wirklich so von Herzen mitzugehen?
Vertrauen in die Aussagen des Betriebs, mit dem ich liebäugle. In der Regel ist diese Kandidatenreise weit vorher, bevor der Betrieb überhaupt eine Ahnung hat, dass es diesen Menschen gibt, über Social Media oder über die Webseite. Ne? Das irgendwie bekommt die Person mit, die vielleicht passiv sucht. Oh, die brauchen Leute. Ich gucke mir mal die Webseite an, ich gucke mir mal die Social Medias an. Was teilt mir der Betrieb schon so mit, ohne dass er vielleicht sagt, ich suche. Und vielleicht ist es ja ein interessanter Betrieb für mich, bei dem ich mich bewerben könnte. Das sind Werte. Das sind vielleicht Kollegen, die dort dargestellt werden. Das sind vielleicht sehr Arbeitsprozesse oder eine Vorher-Nachher-Show, die mir als Bewerber oder als Kandidat die das Vertrauen gibt. Das ist ein guter Betrieb. Da kann ich mich bewerben oder da kann ich einfach mal anrufen und sagen, hier, ich find's cool, wie ihr zusammen wirkt, eure Werte, ich kann das teilen, ich würde ganz gerne mal ein Gespräch mit euch führen, weil ich für euch arbeiten möchte. Wie sieht das aus?
Ist das noch gang und gäbe, dass die Leute anrufen?
Ich würde es immer machen. Ich würde es machen, um das auszuloten, weil das ist der schnellste Weg, oder? Das ist natürlich, ich bin nicht alle, ne? Also da kriegst du direkt gesagt, hast du Bock mit mir zu arbeiten, ja oder nein? So, und dann kann der Betrieb ja entsprechend reagieren.
Man sagt ja den jüngeren Generationen nach, dass sie nicht so gerne telefonieren.
Ja, ja. Das stimmt. Aber Kontakt aufnehmen, niedrigschwellig, den Bewerbern das einfach machen, das Bewerberquiz vielleicht, ne? So, welche Qualifikation hast du, ein Dropdown-Menü schalten? Wie viel Jahre Berufserfahrung gehören dazu? Und wie können wir dich gut erreichen? Eine E-Mail oder eine Telefonnummer für einen Rückruf. Das gehört für mich auch dazu, ne, dass ich es dem Bewerber ganz, ganz einfach mache, weil viele ja nur passiv suchen gerade. Die sind gar nicht aktiv auf der Suche und die gucken dann auch nicht beim Stepstone nach oder viele inserieren ja beim Arbeitsamt oder noch in der Zeitung. Das gehört auch zur Kandidatenreise, die Kanäle halt definieren, ne? Wo finde ich denn meine Bewerber?
So. Guter Punkt.
Dann guckst du abends die Serie. Und ist eine Stelle, wo langweilig ist oder ist es doch wieder eine Werbung, dann scrollst du durch deinen Instagram-Feed. So, und dann hast du da gute Betriebe, die ständig irgendwas posten, die dir schon öfter mal aufgefallen sind.
Gehen wir nochmal den Schritt zurück, so ganz an den Anfang. Wo nehme ich denn als betriebsinhabende Person, wo fange ich an, diese Kandidatenreise aufzusetzen und wie mache ich das mit dem Team? Ich könnte mir vorstellen, dass du da eine Meinung zu hast.
Ja, da wären wir jetzt technisch, das ist die Bedarfsanalyse. Was brauche ich? Was brauche ich von der Person? Was soll sie können? Welche Arbeiten soll sie für mich erledigen? Und dabei muss ich ganz genau aufpassen, die Gratwanderung nicht die eierlegende Wollmilchsau zu inserieren, sondern wirklich, was ich aktuell brauche. Was der hinterher kann, was die Person hinterher können soll, das ergibt sich meistens im Arbeitsprozess oder wenn man miteinander zu tun hat, wenn man ein Arbeitsverhältnis hat. Aber erstmal, was brauche ich aktuell definieren, ansprechend umschreiben. Zuerst, was die Person vielleicht können sollte und nicht erstmal in 10 Zeiler den Betrieb präsentieren. So, das sind so Sachen, ne?
Ja. Und wo siehst du das Team dabei? Sollten die mitstrukturieren, mit die Bedarfsanalyse machen?
Ja. Auf jeden Fall. Ne, das kommt auch wieder mein New Work-Ansatz da rein. Alle müssen gefragt werden, alle müssen mitwirken, also zunächst die Verantwortlichen und dann nochmal mit der Belegschaft abstimmen.
Was entdeckst du da so in den Prozessen? Wollen da alle auch mit abstimmen oder Ist das eher schwierig?
Nee, manche lassen sagen, lass mich damit in Ruhe, ich habe da keine Lust drauf. Und manche sind halt sehr forsch, mal sagen, ne? Und haben Bock auch sich einzubringen und mitzuwirken. Und dann kommt da eigentlich was Gutes bei rum, ne? Wenn man nicht nur die verantwortlichen Seite sieht, sondern auch die Seite der Mitarbeitenden.
Ich habe mit Tommy Artus eine Folge aufgenommen, da ging es auch um die Teamzusammenstellung, was das Team so braucht. Und er hatte auch nochmal eingeworfen, liebe Grüße gehen raus in diesem Moment auch an Tommy, hat er eingeworfen, dass man ja häufig dazu neigt, auch so den gleichen Typ Mensch, wie man so selber ist, zu suchen. Aber dass es ja durchaus Sinn macht auch, dass das Team divers zu gestalten, heterogen zu gestalten, weil es da natürlich auch valide Studien gibt, die diverse Teams als sehr viel effizienter darstellen und wirken lassen als homogene Teams. Hast du da auch eine Meinung zu?
Ich bin da voll deiner Meinung. Also je diverser, desto besser und desto ja wirkungsvoller auch in den Ergebnissen. Was ja dann auch Projektumsetzung heißt im Handwerk. Ne?
Wie kommt man denn dahin, dass man eben nicht nach dem gleichen Typ sucht?
Mindset. Also seine Haltung ändern. Dass man,
das musst du, glaube ich, mehr erklären.
Ja, dass nicht nur in der einen Sorte oder in der einen Richtung gesucht wird, wie man das schon immer so gemacht hat, sondern dass man seinen Tellerrand auch verlässt. Und dort dann auch kreativer wird, sich vielleicht auch unterstützen lässt, dass man die Suppe nicht alleine auslöffelt, sondern auch im Netzwerk fragt, sag mal, wie hast du denn das gemacht? Weil es gibt immer Firmen, die Vorreiter sind und es besser machen. Und warum nicht den Kontakt suchen, um zu fragen, wie die zu ihren Erfolgen gekommen sind? Da kann man sich ruhig eine Scheibe abschneiden. Es ist sehr schwierig, ich weiß. Also früher galt ja diese Kultur mit den Augen stehlen und was du gestohlen hast, ist bald so schön für dich und gehst nicht teilen. Aber es geht nicht mehr ohne. Teilen ist kümmern. Und das kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, das dann auch so zu machen.
Wir bleiben nochmal bei der Kandidatenreise. Also wir haben jetzt das Team zusammengefunden, also zusammengetrommelt. Wir besprechen mit denen, dass wir eine Stelle ausschreiben wollen. Was brauchen wir denn für einen Typ, für eine Stellenbeschreibung? Was muss diese Person mitbringen? Wie geht's dann weiter? Da meldet sich jemand niederschwellig, hast du gesagt. Würdest du empfehlen, anrufen, WhatsApp, keine Ahnung was. Und wie geht's dann weiter? Jetzt haben wir das erste Gespräch.
Die Zeit. Die Zeiten einhalten, Versprechungen einhalten. Ne? Also wenn man sich im Telefonat verabredet hat, weiß ich nicht. Ich stelle mir jetzt die Situation vor, der Verantwortliche, der Chef ist vielleicht im Auto unterwegs, nutzt gerade die Fahrzeit, um dieses Telefonat zu führen. So, und ist dann am Zielort angekommen. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sprechen, ich melde mich aber später dann unbedingt einhalten. Wann können wir nochmal telefonieren und diese Zeit auch einhalten und nicht erst in 3 Wochen nochmal melden? Ach, ich wollte mich ja nochmal melden und jetzt sind mir die Projekte dazwischen gekommen, weil das ist ganz wichtig. Da kann man denjenigen ja dann auch nicht mehr ernst nehmen, wenn da die Versprechungen nicht gehalten werden. Und das ist auch ein Stück weit Vertrauensvorschuss, den man dann, ich sage jetzt mal so platt, verballert als Betrieb. Ne, weil was soll ich von dem Betrieb halten, der Aussagen trifft und dann nicht hält? So unbedingt dranbleiben dann am Ball und sich kümmern.
Man sagt im Recruiting, in dieser ganzen Personalerwelt auch, dass die Schnelligkeit ja absolut entscheidend ist. Mhm. Und da wirklich jede Stunde eigentlich verlorene Zeit ist, wo du nicht zuschlägst. Weil ne, es gibt so viele Menschen oder so viele Unternehmen, die gerade ihre Angel in den großen Teich ausgeworfen haben und dann beißt wirklich einer an und dann zieh bitte die Angel auch raus. Okay, also wir haben miteinander telefoniert und was machen wir außen so einem Telefonat? Wie geht's da weiter?
Genau, und dann verbindlich sein und Versprechungen einhalten und dann auch möglichst schnell Fakten schaffen. Ne? So, wann kannst du vorbeikommen? Auch feierabends, ne? Weil die Leute sind im Arbeitsverhältnis, die können nicht irgendwie morgens um 10 irgendwo sein oder nachmittags um 14 Uhr, dann auch Feierabendzeiten einräumen. Oder was weiß ich, morgens früh um 6:30 Uhr vor der Arbeit, auf dem Arbeitsweg vielleicht, dass jemand vorbeikommt, mal den Betrieb kennenlernt. oder Probearbeiten. Ich weiß nicht, wie man es realisieren kann. Ist ja übliche Praxis, aber muss dann immer im Urlaub genommen werden. Also dem Bewerber das so einfach wie möglich machen, auch an der Stelle, denn diesen Schritt zu machen, ja, das ist ein guter Betrieb, ich kriege hier keinen Teppich ausgerollt, aber die machen es mir einfach und einfach für mich, mir gegenüber ein Ja auszusprechen, also zu mir zu kommen.
Und dann ist das Ja ausgesprochen. Die Ringe wurden nicht getauscht, aber vielleicht ein Arbeitsvertrag. Wie geht's dann weiter? Da endet ja die Kandidatenreise noch immer nicht.
Dann bleibst du auch am Ball. Ne? Also dann gibt's ein Grillfest, dann gibt's, keine Ahnung. Wir grillen an, wir grillen aus, wir haben Freitagnachmittag gibt's immer irgendein Event, wenn alle mit ihren Bussen dann zurückkommen, dass man dann feiert, so einen kleinen Feierabend, Willkommenstrunk, was weiß ich, Wochenende. Dass man dann die Kandidaten, der Arbeitsvertrag unterschrieben, schon mal ins Boot holt. Sagen, hier, wir machen das, das ist ein Ritual, komm gerne dazu, dann lernst du schon mal das Team kennen, dann kannst du schon mal sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sind und für dich
ganz
ein
wichtig, glaube ich, dabei nochmal zu betonen, bevor das Arbeitsverhältnis auch startet. Also
genau.
Also wirklich schon davor integrieren, sagen, komm vorbei, fühl dich jetzt schon als Teil des Teams, obwohl der Arbeitsvertrag vielleicht erst in 2-3 Monaten startet.
Genau, richtig? Dann gehört dazu, genau, das gehört dazu, dann vielleicht schon einen Account beim Klamottenlieferanten geben, dass man sich schon mal irgendwie seine Grundausstattung holen kann. Kurz davor, dann würde ich empfehlen, die persönlichen Dinge auszuhändigen, Passwörter, Spinnschlüssel, was gehört noch dazu? Vielleicht zu den Arbeitsräumen, Schlüssel, ein Auto vielleicht zuweisen, wenn es ein Auto geben soll. Was gibt's da noch? Ja, Zugänge zu den Konten, zu den Softwarekonten. Was kann's noch sein?
Ja, ich habe tatsächlich in einem anderen Podcast mal gehört, und das fand ich schön, die geben bei sich, das ist eine Beratung, aber die geben bei sich vorher die Core Values raus. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Core Values, ich erkläre es kurz, das ist so dieser Wertekompass, den man im Unternehmen lebt. Und die geben das vorher raus und sagen, guck mal hier, das sind so die Werte, nach denen wir streben. Das ist unsere Unternehmenskultur. Und die geben das sogar mit der Bewerbung auch schon raus. Also im ersten Kontakt schon, bevor es irgendwie zur Unterschrift kam. Und das finde ich ganz schön, weil man damit natürlich auch nochmal aussortiert. Hast du jemanden dabei, der so gar nicht die gleichen Werte hat oder zumindest in die Tendenz auch, der die Tendenz für die Hauptwerte hat, dann ist da jemand auch direkt weg. Was natürlich im Fachkräftemangel, wir wollen ja eigentlich jeden, der irgendwie kurz hier geschrieben hat, aber natürlich die Menschen aussortiert, die dann auch nicht lange bleiben würden. Das finde ich einen total schönen Punkt. Ist natürlich viel Arbeit, mal sowas auszuarbeiten und auch dran zu bleiben, sowas zu aktualisieren, denn mit Krisen verändern sich Werte wieder. Aber es fand ich einen total schönen Gedanken.
Ja, und das dieses Vorgehen, wann mache ich was? Im Vorfeld, also der Arbeitsvertrag ist unterschrieben, also da du kannst ja einen Prozess draus machen, ne? So oder eine Checkliste, was weiß ich, ne? Damit du immer das Gleiche, damit du nichts vergisst und so weiter und so fort, dass man sich da auch, wie du sagst, ne, hinsetzt, dass man niederschreibt, welche Punkte sind an dieser Stelle wichtig und welche Punkte verhindern vielleicht, dass der uns ghostet oder im Vorfeld dann vielleicht gar nicht. Oder ghosten gar nicht so, aber gar nicht zum ersten Arbeitstag erscheint. Weil irgendwas schiefgelaufen ist.
Bleiben wir genau bei dem Thema, weil das höre ich häufig. Dann die kommen gar nicht. Also wir haben jemanden gefunden, das klingt alles super, es passt alles super, wir waren uns sympathisch. Und dann kommt die Person aber an Tag X, kommt einfach nicht. Was würdest du sagen, wo muss man da genauer nochmal zurückgucken, drauf gucken, was vielleicht an welcher Stelle schiefgelaufen ist?
Also versuchen, die Person zu erreichen und fragen, wann sie, wo, warum ausgestiegen ist. Das kann gut helfen für Folgeprozesse. In dem Fall ist es durch, das Thema, ne? Aber für Folgeprozesse, ne? Und immer dann, wenn man selber das Gefühl, das war jetzt nicht so cool, hier nochmal hinterfragen, wie müssen wir es anders machen, damit der Mensch beim Ball bleibt. Damit er schon im Vorhinein loyal ist und auch am ersten Arbeitstag dann kommt.
Wo muss man da genau hingucken?
Das weiß ich nicht. Das ist ja unterschiedlich, ne? Wann die Leute aussteigen. hat aber bestimmt mit der Zwischenmenschlichkeit zu tun, ne? Also wo ist vielleicht was verpasst worden? Wo habe ich vielleicht ein Versprechen gemacht, das nicht eingehalten wurde? Manchmal ist es aber auch diffus, man kann es nicht nachhalten. Ne, da kommt ja dann auch die Kultur der Menschen dazu, die dann no time to show, also einfach nicht mehr erscheinen zu irgendwelchen Terminen. Diese Kultur ist ja auch weit verbreitet, dass die Verbindlichkeit von den Menschen auch nicht mehr da ist. So, und oft kann man sich auch gar keinen Fehler erklären selbst, sondern muss einfach mit dieser Situation umgehen und lernen. Ne?
Weil ich glaube, ans Telefon bekommt man eigentlich keinen mehr. Also es ist ja, glaube ich, eher schwierig, dass man da jemanden, wenn, ne, der Kandidat hat geghostet und dann, die kriegst du nicht ans Telefon und die sagen dir auch nicht ehrlich, du warst da doof in dem Moment und deswegen bin ich nicht gekommen, das sagt ja keiner. Also ich glaube, da ist schon viel Selbstreflexion oder vielleicht auch nochmal, ja, dass man auch mit dem Team nochmal drüber nachdenkt, okay, was hätten wir an welcher Stelle besser machen können? Oder vielleicht auch nochmal das zu evaluieren, wann sind andere ausgestiegen? Gibt es vielleicht immer den gleichen Punkt, wo die Menschen aussteigen? Das ist ja auch mal eine spannende Sache.
Es ist schwierig, wenn du kaum Bewerbung kriegst an den Stellen, ne?
Absolut, das, auch wenn du ein kleines Unternehmen bist.
Ja, da dann wirklich am Ball zu bleiben, ja, das stimmt. Was ich aber auch nochmal gut finde an solcher Situation, die dann entstehen kann, willst du mit solchen Menschen arbeiten, auf die du dich nicht verlassen kannst? Das ist ja dann die Kehrseite, ne? Oder die gute Kehrseite, die der Mensch dann zeigt, an der Stelle, wo er nicht mehr loyal ist, wo er den Betrieb ghostet. Ja, alles klar. Hier sind wir an einer klaren Stelle. Das ist gut, dass er jetzt sein Gesicht zeigt und nicht erst im Arbeitsverhältnis, wo ich vielleicht auch Probleme habe, mit einem unzuverlässigen Menschen, den dann wieder rauszubekommen.
Ich sagen muss, das ist die viel zu einfache Variante. Also immer zu sagen, der andere ist dann schuld, wenn der nicht loyal ist, das finde ich viel einfacher als Betriebsinhaber zu sagen, ich wäre ja jetzt eher Team, lass mal zurückgucken, was wir vielleicht nicht richtig gemacht haben, weil wir wollten diese Person haben und der hat sich gegen uns entschieden. Also ich finde eher, da ist die, wenn man sie Schuldfrage nennen darf, vielleicht eher auf Betriebsinhaberseite.
Ja, dann muss man immer gucken, so ein bisschen, ne, was ist jetzt gerade die individuelle Situation und wie kann man das bewerten bei allen Beteiligten.
Gehen wir nochmal einen Schritt weiter jetzt. Also es hat jemand angefangen zum 1.7. beispielsweise. Mhm. Wann endet für dich so ein Onboarding-Prozess? Also, dass wir jemanden willkommen heißen, dass jemand integriert wird, dass jemand angeleitet wird, vielleicht einen Paten oder Mentor an die Seite bekommt. Wann endet dieser Bereich für dich?
Wenn der Mensch sagt, er braucht es nicht mehr. Ne? Zum Beispiel so ein Tandem-Modell, ne? Wenn er alleine laufen kann. Ne? Und dann gibt es ja auch eng getaktete Personalgespräche in der Anfangszeit. Die muss sich der Betrieb einfach nehmen, um auch die Entwicklung des neuen Kollegen zu begleiten und ihm dadurch auch eine Wertschätzung zu signalisieren, dass du bist hier willkommen, wir arbeiten mit dir, aber auch für dich und du musst halt definieren, was dir noch fehlt an diesen Stellen. Und da kann man ja auch wieder mit Checklisten arbeiten, ne? Was muss der Mitarbeiter zum bestimmten Zeitpunkt erreicht haben, was muss er können, was muss er mitbringen, was muss er zum bestimmten Zeitpunkt können und welche Fachfortbildungen sind dann noch an der Stelle sinnvoll, damit wir ihn zu einem guten Facharbeiter hier bekommen, der unsere ganzen Anforderungen erfüllen kann. Ja, und dann, wenn der Mitarbeiter sagt, ich glaube, ich kann jetzt alleine laufen, ist, glaube ich, nicht so viel verlangt, dass Mitarbeiter das können. Vielleicht auch aus einer Frage heraus, bist du der Meinung, du kannst es jetzt alleine? Brauchst du deinen Mentor noch? Oder möchtest du ihn noch haben für Fragestellungen? Und das ist dann so ein fließender Übergang in die Bekümmerung. Also das Onboarding endet nicht, sondern es verläuft dann in, wie kümmere mich ich um meine Belegschaft.
Das ist ein schöner Übergang, den du da gerade genannt hast. Das finde ich gut. Du hast eben gesagt, die Personalgespräche müssen am Anfang ein bisschen enger getaktet sein. Welches sollte das erste sein? Worüber sprechen wir beim ersten? Nach wie viel Zeit kommt das zweite? Was sprechen wir darüber? Mach doch mal gerade einmal bitte den Chart auf hier.
Das erste ist das Interview, was geführt wird. Das ist ja schon ein Personalgespräch. Und dann würde ich sagen, am ersten Arbeitstag. Kommt dann schon das erste Gespräch. Wie war es? Wie fandest du es? Was ist dir aufgefallen? Dann am Ende der ersten Arbeitswoche. Dann kann man das vielleicht in beiderseitigem Einvernehmen. Wann wollen wir uns nochmal zusammenhocken? Was hast du für einen Eindruck? Wollen wir am Ende der nächsten Woche sprechen? Wollen wir am Ende vom Monat sprechen? Wie ist es dir lieb? Was wollen wir? Was brauchst du zu deiner persönlichen Entwicklung in der Einarbeitungsphase?
Was bespricht man in diesen Gesprächen?
Wie es fachlich läuft und wie es kollegial läuft. Ich würde sogar eher sagen, in einer Einarbeitungsphase, wie es kollegial läuft. Das Fachliche kommt, du hast es, du bringst es mit. Und was spezifisch ist, das lernst du. Aber die soziale Komponente muss da an erster Stelle stehen.
Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit in der Ausbildung. Wir haben diese Gespräche im LKW geführt, auf dem Weg zum Friedhof. Wenn wir da einen Grabstein versetzen wollten, einen Abriss hatten, keine Ahnung was.
Und ja, warum nicht?
Ja, also es war so, natürlich saß, wir sind zu dritt gefahren, es saß auch immer einer mit dabei dann, ne? Und ich fand es ein bisschen schwierig, zumal ja auch mein Chef sich dann auch vielleicht nicht unbedingt Notizen machen konnte. Es war sehr überraschend für mich. Ich wusste nicht, dass wir auf dieser Fahrt darüber sprechen. Ich konnte mir vorher keine Gedanken machen. Das finde ich schwierig. Deswegen finde ich es besonders gut, dass du gesagt hast, dass man den nächsten Termin eigentlich direkt ausmacht.
Diktierfunktion im Handy. Kannst du machen auf der Fahrt?
2002 noch nicht.
Ja, okay. Gibt es aber jetzt. Und wenn Betriebe das machen und die Zeit nutzen wollen, jeder ist angespannt, der Chef muss oft mitarbeiten, obwohl er es gar nicht möchte, aber nutzt die Zeit irgendwie auf der Fahrt zum Friedhof oder ins Projekt oder so, ne, wenn du mit Chef allein unterwegs bist. Wenn dann noch ein Geselle oder ein anderer Lehrling ist, ist es schwierig. Ne, also diese Leute sollten schon zu zweit oder ein Vier-Augen-Gespräch führen. Geht die anderen ja nichts an. Man will ja auch nicht hören, was die haben.
Ja, so. Richtig.
So, und deswegen Diktierfunktion, das kannst du dann auch als Textdatei rüberschicken, als MP4. Ist easy. Kann jeder mit umgehen heutzutage. Und dann ist es festgehalten. So, man muss ja nicht immer Protokoll und so weiter führen. So. Was war noch das Thema? Wie man die Punkte festhalten kann. Und der nächste, dass man sich verabredet für das nächste, dass der Mitarbeiter sagt, wie er es gerne hätte, weil viele brauchen so eine Einarbeitungszeit ja gar nicht, dieses enge getaktete. Vielen reicht es ja dann auch nach einem Monat oder nach 4 Wochen dann zu sagen, okay, das ist gut gelaufen, das ist nicht so gut gelaufen und hier wollen wir weitermachen.
Sehr schön. Wir kommen auch schon langsam zum Ende und ich würde dich bitten, dass du mal 3 Dinge nennst auf der Kandidatenreise, die es braucht, weil es sonst nämlich heißt, nach fest kommt ab.
Also ich definiere die Stelle und gucke, wo ich die Kandidaten finde. Ich hau meine Werte raus. Also das ist so für mich ein Punkt. Und damit schließe ich auch schon die Menschen aus, die den Werten nicht entsprechen. Dann fahre ich oder ich erstelle mir eine Strategie, eine Checkliste, wie mein Recruiting in Zukunft aussehen soll, damit ich auch nichts vergesse, verpasse. Und ach Mensch, das wollte ich auch noch dran denken. Und dann den Mitarbeiter ab Tag 1 des Kontakts als Mitglied sehen, als Mitglied des Teams. Und ihn nicht ausschließen, sondern integrieren und auch den Kollegen die Kultur beibringen. Der ist neu, der kommt zwar erst in 2 Monaten, aber nehmt ihn wohlwollend auf.
Sehr schön, das sind doch schöne Schlussworte. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns dieses Jahr, wir haben auf jeden Fall schon 2 Termine, ich weiß jetzt nicht, wann das hier veröffentlicht wird, aber wir werden uns auf jeden Fall dieses Jahr, wir zwei persönlich, 2-mal sehen. Vielleicht kommt ja noch das ein oder andere Event dazu, wer weiß. Aber ich freue mich sehr, dass wir unsere Kaffee oder was haben wir denn da getrunken? Cola, keine Ahnung was, oder so.
Ich glaube, es war schon am Abend und nach 4.
Ja, okay, verstehe. Ja. Dass wir das fortsetzen können und genau. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst, liebe Silke. Und ja, Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich mich ausdrücken durfte.
Dankeschön.
Zu meinem Thema.
Ja, na dann. Tschüss.
Ciao, Katrin.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.